Es beginnt nicht mit einem Knall, sondern mit einem Fehler im Klang der Welt. Ein Ton, der nicht in den Hafen gehört, zart genug, um zu verschwinden, spürbar genug, um ihn nicht zu verlieren. Stahl atmet, als hätte der Rumpf Lungen. Kabel singen, dieses besondere, geradlinige Summen von Maschinen, die arbeiten wollen und niemanden fragen. Der Nebel über dem Wasser trägt den Geruch von nassem Holz, Öl, schwacher Säure und eingebildet oder nicht, einer Note Ozon, als wäre die Luft für einen Moment gebürstet worden. Philadelphia, 1943. Wer hier arbeitet, kennt die Geräusche und ihre Hierarchien. Das Ächzen der Poller, die kurzen Zurufe, das Kreischen der Kräne, das dumpfe Rollen schwerer Trossen, das Klackern von Krängung und Klampe. Alles hat seinen Takt, alles seine kleine Notation. Doch heute haben manche Töne einen Schatten, als würde etwas knapp daneben schwingen. Ein Kommando, das an Routine erinnert und doch die Schultern straffer macht. Ein Schalter, dessen Klicken nicht nur Strom schickt, sondern Stimmung. Ein Licht, zu weiß für den Nebel, zu flüchtig für eine Erklärung. Für den Zeitraum eines Atemzugs ist das nur Wasser, nur eine Linie, nur das Husten ferner Motoren. Als das Schiff wieder da ist, behaupten manche, sei nicht alles zurückgekehrt, was man zählen kann. Nicht jede Schraube, nicht jeder Schatten, nicht jeder Mensch. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Verborgene, das Vergessene und das unheimlich Wahre.
Wir erzählen Geschichten, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um laut zu enden.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was geblieben ist. Mein Name ist Svea.
Ich bin Tim.
Und das hier ist Radio Obscura. Heute geht's mit uns nach Philadelphia. Tim. Wenn du dir eine Superkraft auswählen könntest, also lieber Unsichtbarkeit oder Teleportation, was würdest du für dich wählen?
Also schwierig. Es kommt auf die Einschränkungen bei beiden an. Muss ich bei Teleportation den Ort gesehen haben, an den ich mich teleportiere vorher?
Das ist eine gute Frage.
Aber sonst könnte ich einfach sagen, ich komme in so einen Banktresor, einfach rein, ganz viel Geld mitnehmen und wieder raus.
Ja.
Aber wenn ich vorher nie einen gesehen habe, kann ich mich ja nicht rein teleportieren.
Man weiß ja auch gar nicht, wo du bist. Also
genau.
Da steht ja dann nicht in oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat man so eine Uhr um. Ich weiß nicht, ob die ZuhörerInnen oder du noch Ben 10 kennen von früher. Der hatte so eine krasse Uhr. Das war so eine Serie damals.
Ah, okay.
Ja. Was ich kurz noch dazu einwerfen will, ist natürlich beides mit großen Risiken verbunden. Weil was, wenn die Superkraft scheitert? So, du bleibst für immer unsichtbar oder du wirst halt irgendwo hin teleportiert, das du nicht kennst, oder vielleicht auch nicht ganz teleportiert.
Also, oder, ich darf mal gerade sagen, oder einfach so in den Himmel. Dann bist du halt so in 2 Kilometern Höhe und fällst dann einfach runter, weil du
so
ungenaue Ortsangabe gegeben hast.
Ja.
Deswegen glaube ich, also Teleportation, also auch wenn es funktionieren würde an Orte, die ich schon kenne, oder nur an Orte, die ich schon kenne, das wäre ja auch nicht schlecht, wenn ich jetzt irgendwie mal so in eine andere Stadt müsste oder. Ich denke auch immer so beim Einkaufen, wie geil wäre das jetzt auf der Couch liegend, einfach mal kurz, zack, zum Bierregal und wieder zurück. Okay, vielleicht noch bezahlen vorher. Es sei denn, ich wäre unsichtbar, während ich mich teleportiere. Das wäre noch besser. Und Unsichtbarkeit, dass die Älteren, die uns zuhören, kennen diese Serie vielleicht noch. Mein Vater war ein Außerirdischer, hieß die. Und da konnte Evie, die Hauptdarstellerin, konnte mit so, wenn sie ihre Finger so aneinander geführt hat, die Zeit anhalten.
Das kenne ich auch.
Aber die Kameras liefen ja weiter. Ne? Und sie hat das dann in einem Baseballspiel gemacht, weil sie den Ball treffen wollte, hat die Zeit angehalten. Hat dann kurz geguckt, wie muss ich sich hinstellen, um den Ball zu erwischen, und hat sie die Zeit weiterlaufen lassen. Und das wurde aber so aufgezeichnet. Und jetzt denke ich mir, bei Unsichtbarkeit wird es ja ähnlich sein, dass wenn ich mir jetzt denke, ich mache mich jetzt richtig reich, indem ich eine Kasse ausraube. Ich muss ja die Kasse trotzdem öffnen. Ne? Und wenn jetzt eine Kassiererin sitzt, das Ding ploppt auf und dann schwebt das Geld einfach rum. Und also Sachen, die ich nehme, die ich anfasse, werden die dann auch unsichtbar, weil ich sie trage? Oder sind meine Klamotten, also muss ich mich nackt unsichtbar machen, weil meine Klamotten nicht unsichtbar werden. Das heißt, wenn das dann plötzlich aufhört, ne, da schwebt Geld und ich werde wieder sichtbar, dann stehe ich dann nackt mit irgendwie so 120 Euro, weil mehr war nicht in der Kasse. Es klingt nach einem normalen Samstag bei mir. Aber deswegen glaube ich so, ne, die Regeln wären wichtig. Ich glaube, Teleportation wäre für mich cooler als unsichtbar. Also ich glaube grundsätzlich, so beides hat Vor- und Nachteile, je nachdem wie die Regeln wären. Beide würden aber auch, jetzt kamen ja schon zweimal Beispiele mit persönlicher Bereicherung und Geld. Ja, du hast das Risiko, dass du selber das nutzen würdest, um vielleicht einen Vorteil draus zu ziehen. Und dann rutscht man vielleicht ab in irgendwas Doofes. Ne? Wenn man, also teleportieren kann man natürlich auch zum Reisen nutzen, aber du könntest auch in einen Geldtresor beim Unsichtbar sein. Ne? Je nachdem, wenn du Sachen mitnehmen kannst in Unsichtbar, bist du vielleicht eher mal dazu geneigt zu sagen, ach guck mal, wenn ich jetzt in diesem Restaurant den Salzstreuer mitnehme, dann wird mich keiner sehen.
Ja, man kann es natürlich so egozentrisch nutzen, ja. Du kannst es aber, glaube ich, auch für Sachen, also für Gemeinschaft nutzen, ne? Aber das wäre dann auch wieder Superheld-Thema. Und ich glaube nicht, dass...
Was wäre deine Superkraft von den beiden?
Boah, ich habe tatsächlich, also als ich mir die Frage überlegt habe, habe ich gedacht, Unsichtbarkeit ist ja eigentlich, also du könntest auch, wenn du unsichtbar bist, wenn du das für eine bestimmte Zeit anhalten kannst und auch weißt, wie lang diese Zeit ist, dann kannst du ja auch quasi umsonst reisen. Also wenn, da kannst du dich am Flugzeug hinten neben die Stewardess stellen und niemand merkt es.
Kannst dich auch nicht anschnallen.
Ja gut, man kann sich auch nicht anschnallen und man wird auch nicht gefunden, wenn man Hilfe braucht. Das stimmt, ja. Aber das wäre auf jeden Fall in dem Sinne irgendwie ein bisschen, also man kann das, glaube ich, ein bisschen variabler nutzen und man kann auch Sachen mitbekommen. Stell dir mal vor, du bist dann Agentin oder Agent und bist unsichtbar. Das wäre, finde ich, schon ziemlich cool.
Ich denke gerade so, stell dir mal vor, wir beide hätten das jetzt. Du könntest teleportieren, ich könnte mich unsichtbar machen.
Ich will aber nicht teleportieren, du sollst teleportieren.
Ja, okay, dann andersrum denken, aber wir bleiben dabei, du darfst nichts anhaben und das heißt...
Ach so, stimmt, ich darf da nichts anhaben.
Genau, es schweben also irgendwie 120 Euro, die du aus der Kasse genommen hast, schweben in deinem Zimmer rum und ich gehe jetzt mal die Sphäre besuchen. Und in dem Moment, wo ich mich rein teleportiere, bist du gerade wieder sichtbar und dann stehst du da einfach nackt mit 120 Euro und ich tauche einfach immer so... Warte, ich mach das Unsichtbarkeits-Auftauch, das Teleportations-Auftauchgeräusch, das klingt ungefähr so. Und du hörst nur diesen Plop und ich bin dann da. Und dann stehen wir da und ich denke mir so, oh, awkward situation. Ich habe ein Verbrechen aufgedeckt, bin unrechtmäßig hier eingedrungen und wir haben beide nichts an. Ich könnte was anhaben beim Teleportieren, aber es fühlt sich halt einfach besser an. Ja, also ich glaube, es kann halt einfach auch zu sehr vielen komischen Situationen führen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir auch wünschen, wenn du jemals die Gabe bekommen solltest, dich zu teleportieren, dass du dich nicht regelmäßig zu mir teleportierst. Weil auch wenn ich nicht unsichtbar bin, habe ich manchmal nichts an.
Also,
I. Naja, gut. Um davon wieder wegzukommen.
Wovon jetzt genau?
Von der unnötigen Nacktheit, würde ich sagen. Bei Teleportation hätte ich ehrlich gesagt wirklich die Angst, es muss ja mit irgendeiner Art von Technik verbunden sein. Also selbst wenn ich das aus irgendeinem Grund von mir selber auf einmal lernen könnte, weil Hexe, was weiß ich. Ich hätte immer Angst, dass bei diesem Prozess was kaputt geht. Also wir gehen jetzt in diesem Fall heute ja noch darauf ein, was passieren kann, wenn man angeblich teleportiert wird. Und also du weißt ja nie, dieses Mal, wenn du es dann machst, geht alles gut oder nicht. So, da bin ich lieber mein Leben lang unsichtbar und alle denken, ich bin verloren oder verschwunden, als dass ich irgendwo wieder woanders bin und auf einmal meinen Fuß auf meinem Kopf habe oder so. Oder was weiß ich.
Weißt du, was dann noch, da gibt's Filme, Die Fliege zum Beispiel und die Simpsons haben das auch mal gemacht, mit so einem Teleportationsgerät, die sind dann beide, weil es getestet wird, ne, bla bla bla, Story, die stehen so in so einem Raum und der Mann geht bei Die Fliege, geht links rein und möchte sich auf die andere Seite teleportieren und eine Fliege fliegt mit rein in dem Moment und dann ist er halt einfach ein riesen Mensch-Fliegen-Monster. Oh, nee. Und stell dir mal vor, du gehst dann da rein und denkst du so, ich bin Svea, ich möchte jetzt teleportieren. Und dann kommst du raus und bist dann irgendwie ein Alpaka mit deinem Kopf.
Aber das wäre cool. Das war jetzt ein beschissenes Beispiel, weil das wäre extrem cool.
Du wärst voll weich und kuschelig dann, klar, aber ja, dann lebst du vielleicht dann, weiß ich, du könntest ja nicht mal, können Alpakas Treppen laufen? Also könntest du noch nach Hause gehen? Du könntest ja nicht mehr arbeiten, du hast keine Arme mehr. Du könntest als Wanderalpaka arbeiten, wo dann Leute mit dir so Alpaka-Wanderungen machen.
Ja, aber ich glaube, also wenn man so aussieht, dann brauchst du auch nie wieder zu arbeiten.
Wie du oder wie ein Alpaka?
Ich hoffe auch irgendwann so wie ich.
Okay, ja, ich glaube, aber wir driften ab. Aber ja, ich möchte das nur mal mit, dass du es in deine Träume und Wünsche,
ja,
deine Superkräfte mit einbeziehst. Du könntest auch als Alpaka ein.
Gut, ich manifestiere das ab jetzt, dass ich irgendwann drei Viertel Alpaka, ein Viertel Zwea werde. Darf ich weitermachen?
Ja.
Okay, weiter geht's. Der Krieg beschleunigt alles, was misst, tarnt, stört. Radar ist jung und bereits entscheidend. Funkaufklärung wächst. Die Mathematik hinter Entfernungen und Echos wird zur Frage von Leben und Tod. Auf den Werften und in Versuchshallen stehen Aggregate, Spulen, Messrahmen. Stahl wird mit Kabeln umgürtet, die nicht nach Geheimnis aussehen sollen, aber es tun. Spätestens, wenn man sie mit einer Nummer versieht und Zugangsscheine verlangt. Die Sprache dieser Welt ist prosaisch. Feldstärke, Ausschlag, Schwellenwert. Trotzdem schleicht sich ein weiteres Wort in Gespräche und Gerüchte. Unsichtbarkeit. Es behauptet Tarnung. Es behauptet ein Verschwinden und ein Wiederkehren, das etwas verändert hat. In der Praxis bedeutet unsichtbar häufig etwas anderes. Unsichtbar für einen Sensor. Ein Magnetzünder, der nicht reagiert. Ein Ortungsgerät, das weniger Echo findet. Eine Abweichung in einem Diagramm, die jemand lesen kann. Und die für den Rest der Belegschaft nur eines bedeutet: Es funktioniert. Diese Gleichzeitigkeit, nüchterne Technik und großes Wort, ist der Nährboden für Mythen. Wer nächtelang in einer Halle arbeitet, wo geschliffener Stahl in der Luft liegt und die Feuchtigkeit wie leichte Wolle an der Haut hängt, weiß, dass Geräusche und Gerüchte sich aufladen. Wer dreimal denselben Gang patrouilliert und beim vierten Mal ein anderes Summen hört, bringt die Welt in Ordnung, indem er eine Geschichte erzählt. 1943 ist alles bereit für diese Geschichten. Echte Geheimhaltung, echte Projekte, echte Dringlichkeit. Und ein Krieg, der keine Geduld hat für philosophische Unterscheidungen, weil am Ende zählt, ob ein Konvoi ankommt. Die Erzählung mit dem großen Nachthall formt sich zu drei Bildern, wie eine Folie, die sich über die damalige Welt legt und perfekt in ihre Fugen passt. Erstes Bild. Die USS Eldridge, ein frisch in Dienst gestellter Geleitzeitzerstörer, liegt am Pier von Philadelphia. Ein Experiment beginnt. Es gibt ein helles Licht, zu grell für den Nebel, ein Sausen, das weniger Ton ist als Druck. Männer auf dem Deck spüren, wie die Luft einen Zoll dichter wird. Manche Versionen erwähnen einen grünlichen Schleier, andere nur ein plötzlicheres Grau. Als würde der Nebel, der eben noch harmlos war, seine Absichten wechseln. Das Schiff verschwindet, nicht auf See, nicht am Horizont, sondern dort, wo Augen es eben noch festgehalten haben. Es ist weg, für die Dauer eines Atemzugs, für den Bruchteil eines Satzes, für die Länge eines zu schnellen Pulses. Zweites Bild, Norfolk, Virginia. Hunderte Meilen entfernt. Jemand will die Eldridge dort gesehen haben. Ebenso plötzlich, ebenso widersinnig. Als hätte jemand die Karte gefaltet, als seien zwei Häfen auf einem gemeinsamen Kreis gedrückt worden. Dieses Bild ist unsauber in seinen Rändern, aber stark in seinem Zentrum. Ein Schiff, das hier nicht ist, ist dort. Anmerkungen stapeln sich in späteren Texten. Augenzeugen ein Jahrzehnt danach erzählen, was andere erzählt haben, und doch klingt es für einige wie Erinnerung, nicht wie ein Bericht. Drittes Bild. Die Rückkehr ist unvollständig. Das Schiff sei wieder da, aber nicht jedermann sei so, wie er ging. Verletzte, die niemand erklären kann. Verstörung, die nicht abklingt. In den grellsten Varianten Männer, die im Stahl materialisiert seien, als hätten sich Materie und Wille nicht verständigt. Oder Männer, die aus der Zeit gefallen waren und nicht mehr in die Blicke passten, die man ihnen zuwarf. Hier wird die Legende maximal. Körperliche Folgen, die man nicht ignorieren kann. Seelische Folgen, die weiterreichen als jeder Bericht. Es ist kein Zufall, dass diese Bilder haften und nicht Listen. Nicht Tabellen, nicht die trockene Prosa eines Decklogbuchs. Bilder sind ansteckend, passen sich ihrer Umgebung an, sie wandern. Die Legende in dieser Form behauptet immer mehr, als sie belegen kann. Und gerade darin liegt ihre Kraft. Sie eröffnet Räume des Erzählens, die größer sind als die Werkhallen, aus denen sie aufstiegen. Und sie verführt dazu, in jedem flackernden Licht eine Bestätigung zu finden. Aber die Arbeit beginnt dort, wo man die Bilder neben das legt, was sich zählen lässt. Der Weg zurück führt nicht über ein Deck, sondern über Briefe. Mitten der 1950er Jahre schreibt Carl M. Allen, der sich auch Carlos Allende nennt, an den Autor Morris K. Jessup. Es sind Briefe, die ausweichen, springen, behaupten. Briefe an manchen Stellen, die klingen, als hätten sie zu viel Zeit in der Gesellschaft ihre eigenen Gedanken verbracht. Sie erzählen von Experimenten, die die Grenzen dessen benennen, was man Menschen zumuten kann. Von Feldern, die mehr können als eine Entmagnetisierung. Von Männern, die an Orte geraten, an denen sie nicht sein sollten. Jessup, der sich nicht mit Grenzthemen befasst, liest, antwortet, bewertet und wird zugleich zum Anziehungspunkt für jene, die in seinen Büchern eine Bühne für Randnotizen sehen. 1956 erhält das Office of Naval Research ein Exemplar von Jessups The Case of the UFO, übersät mit handschriftlichen Kommentaren in verschiedenen Tintenfarben. Die Anmerkungen schreiben, als gäbe es mehrere Stimmen, die sich gegenseitig verstärken und widersprechen und dabei immer so klingen, als stünden sie einen Schritt näher an der Tür, die anderen verschlossen bleibt. Zwei ONR-Mitarbeiter veranlassen, privat, nicht als offizielles Projekt, eine Abschrift dieser kommentierten Fassung. Sie entsteht in der Druckerei Varro und wird später als Varro Edition kursieren. Hier kippt die Schwerkraft der Sache. Was zuvor nur in Briefen existierte, wird zu einem physischen Objekt, das man herumreichen kann. Der Ton der Randnotizen wird so mit einem Hauch institutioneller Nähe überzogen. Das genügt, um sie größer erscheinen zu lassen. Die Randnotizen selbst belegen nicht. Aber sie klingen so, als würden sie etwas wissen, das anderen verborgen bleibt. Sie vermischen echte Technikbegriffe mit frei flottierten Behauptungen. Eine unruhige Verbindung, die als Resonanzraum funktioniert. Und genau das reicht, um mehr Gewicht zu erzeugen, als der Text tragen kann. So wächst eine Legende rückwärts. Nicht ein Ereignis erzeugt ein Papier, sondern ein Papier erzeugt ein Ereignis. Was weiter fehlt, ist dasselbe, was immer fehlt. Wenn Geschichten größer werden als ihre Anfänge. Ort und Zeit, die sich selbst sauber prüfen lassen. Eine Uhr, die zu einer Zeile passt. Ein Datum, das im Logbuch denselben Platz einnimmt wie in einem Gedächtnis. Es gibt eine andere Tonlage und sie ist die der Papiere. Die Eldridge wird am 27. August 1943 in New York in Dienst gestellt. Es folgen Erprobungen und Ausbildungsfahrten. Ein Shakedown in den Gewässern um Bermuda, die Rückkehr nach New York Mitte Oktober, der Abstecher nach Norfolk Anfang November, die Ausfahrt mit einem Konvoi Richtung Casablanca, der Rückmarsch, die erneute Ankunft in New York im Dezember. Sie ist nicht glamourös, aber greifbar. Man kann sie in die Hand nehmen, nebeneinander legen, nach Lücken absuchen und findet keine Portale, sondern das verlässliche Tempo von Hafenbetrieb, Konvoiordnung und Wiederkehr. Philadelphia taucht in dieser Kette nicht auf. Nicht als Ort eines Experiments, das eine Weltkarte faltet. Dort, wo die Legende nachbessert und Zeugen nennt, etwa Besatzungsmitglieder des Frachters SS Andrew Furseth, widersprechen Bewegungsmeldungen und Aussagen späterer Jahre den behaupteten Überschneidungen. Routen sind stur, Schiffe sind groß. Ihre Bewegungen sind beschreibbar. Es ist eine unromantische Wahrheit, aber eine, die sich nicht gerne von guten Geschichten aus der Ruhe bringen lässt. Logbücher geben selten nach. Die Physik erzählt parallel eine Geschichte der Begrenzung. Ein Feld, das ein Schiff und seine Besatzung optisch verschwinden lässt, ist in der bekannten Physik nicht vorgesehen. Es lässt sich nicht herstellen, indem man Spulen vergrößert und Aggregate lauter macht. Man kann Sensoren täuschen, Signaturen verkleinern, Reaktionen vermeiden. Man kann nicht Licht verbieten, an einer Hülle zu reflektieren, indem man Kabel erwärmt. Das Office of Naval Research, dem später so vieles zugesprochen wird, existiert erst ab 1946, als der Krieg bereits beendet ist. Und Albert Einstein, der Name der Geschichten sofort ein Gewicht verleiht, berät die Marine zwar, aber zu theoretischen Fragen von Explosionen, Stoßwellen, Druck. Nicht zu Teleportation. Und nicht zu Tarnkappen fürs Auge. Große Namen helfen Legenden, die Treppen hinaufzusteigen. Sie helfen ihnen nicht, die Physik zu ändern. Wer diese nüchternen Spuren verfolgt, entlarvt nicht die Lust am Rätselhaften. Er erkennt, wo sie hinpasst und wo nicht. Es geht nicht darum, die größere Erzählung zu verächtlichen, sondern darum, die tragfähigen Erzählungen zu identifizieren. Zwischen beiden liegt selten Bosheit, meist liegt dort Missverständnis. Degaussing klingt wie ein Begriff, den man erst üben muss, bevor man ihn ernst nimmt. Dahinter verbirgt sich eine einfache Idee mit großer Wirkung. Wenn Stahlbleche geschweißt werden, enthält der Rumpf eines Schiffes eine magnetische Signatur. Die Erde hat ein Feld, Metall merkt sich die Richtung, in der sie verarbeitet wurde. Magnetische Minen reagieren auf solche Signaturen. Sie sind nicht klüger als ihre Sensoren, aber sie sind aufmerksam genug, um auf das Falsche an der falschen Stelle richtig zu reagieren. Entmagnetisieren heißt, die Signatur neutralisieren. Dafür werden Kabel entlang der Hülle verlegt, gespeist mit Gegenfeldern. Deren Stärke wird gemessen und auf die Bedürfnisse des jeweiligen Rumpfs angepasst. Im Ergebnis sieht eine Mine das Schiff schlechter oder gar nicht. Im Werkstattjargon sagt man dann schnell, unsichtbar für Minen. Das ist kein Trickmantel, der die Augen täuscht. Es ist kein Blitz, der Materie verschiebt. Es ist eine präzise Intervention in ein sensibles System. Das Radar, das mit Funkwellen arbeitet und Reflexionen misst, bleibt davon unbeeindruckt. Das menschliche Auge auch. Und doch ist die Versuchung groß, aus unsichtbar für einen Sensor die größere und aufregende Version zu machen, unsichtbar die Welt. Manchmal hilft die Umgebung dabei. In feuchter Luft kann es zu Corona-Effekten kommen, die Kanten leicht leuchten lassen. Aggregate erzeugen ein Summen, das als Dauerton unter der Haut liegt. Anzeigen schlagen aus, weil Feuchtigkeit und Vibrationen ihnen keine Ruhe gönnen. Wer das erlebt und an einer Geschichte interessiert ist, hat alles, was es braucht. Licht, Ton und Zahl. Die Grenzen sind wichtig. Nicht um Faszination zu zerstören, sondern um sie an die richtige Stelle zu setzen. Degaussing rettet Leben, indem es Minen neutraler macht. Es macht ein Schiff nicht zu einer Idee, es macht aus Gefahr einen anderen Wert auf einem Messgerät. Für die Männer an Bord ist das der einzige Zauber, der zählt. Apropos Zauber, der Zauberer Tim hat sich für mich mit einem Thema beschäftigt, das vielleicht besser in einem Kunstmuseum als in einem Marinearchiv passt, aber genau deshalb so spannend. Es geht um Kunst der optischen Täuschung im Militär. Magst du uns was dazu sagen, Tim?
Ja, denn Tarnung bedeutet nicht immer verstecken. Manchmal bedeutet Tarnung so sehr auffallen, dass niemand mehr erkennt, was du bist. Im Ersten Weltkrieg standen die Briten vor einem Problem. Ihre Schiffe wurden ständig torpediert. Sie waren nicht schlecht geschützt, aber einfach viel zu gut zu sehen. Klare Umrisse, klare Richtung, klare Ziele. Unsichtbar machen konnte man sie nicht, aber man konnte sie verwirren. Die Lösung war Kunst. Und zwar keine kleine. Ganze Schiffe wurden mit wilden Mustern bemalt. Zickzacklinien, Spiralen, Schachbrettflächen, schräge Farbkontraste. Diese Technik nannte sich Dazzle Camouflage. Auf Deutsch etwa Schwindeltarnung. Sie macht aus jedem Zerstörer ein expressionistisches Gemälde auf dem Wasser. Das Ziel? Nicht Tarnung im klassischen Sinne, sondern Desorientierung. U-Boote konnten anhand der Muster nicht mehr erkennen, wie schnell das Schiff fuhr, in welche Richtung es sich drehte oder wo Bug und Heck anfingen. Ein gezielter Schuss wurde, im wahrsten Sinne, zum Glücksspiel. In einem Reddit-Thread zur Dazzle-Tarnung heißt es einmal augenzwinkernd: Wenn ich mir das lange anschaue, wird mir schlecht. Das reicht mir als Beweis, dass es funktioniert. Das Faszinierende, diese Tarnkunst wurde ernst genommen. Die britische Royal Academy of Arts war involviert. Künstler wurden zu Offizieren gemacht. Sie hatten zwar keine Waffenerfahrung, aber sie wussten, wie man das Auge austrickst. Heute ist das vergessen. Aber manchmal, wenn man alte Bilder dieser Schiffe sieht, denkt man, da fährt kein Kriegsschiff, da fährt ein Museum durch den Atlantik.
Verwirrung als Tarnung, das gilt nicht nur für Muster. Manchmal genügt ein Wort, um ein ganzes Schiff verschwinden zu lassen. Sprache ist nicht neutral. Unsichtbar ist eine Metapher auf Wanderschaft und sie nimmt sich, was sie braucht, um zu gelten. Wenn ein Bericht vermerkt, ein Schiff sei unsichtbar für Minen, dann ist das eine verkürzte Formulierung, die an den Kontext gebunden ist. Es geht um Magnetismus, um Sensorik, um Reizschwellen. Wenn dieser Satz an ein Ohr gerät, das kein Messprotokoll im Rücken hat, wird daraus schnell die größere Behauptung. Wer dann noch den leuchtenden Namen eines theoretischen Genies nebenlegt, eine Halle, die man nicht betreten darf, und einen Nebel, der jedes Licht ein Stück dramatischer macht, hat aus einem korrekten technischen Satz eine falsche poetische Wahrheit gebaut. Diese Verschiebung ist kein Zeichen für Leichtsinn. Sie ist ein Zeichen für Sehnsucht. Die Welt des Krieges verlangt nach Geschichten, die größer sind als die Schöpfung und das Zählen. Es ist verständlich, dass man das Wort nimmt, das am meisten trägt. Aus unsichtbar für Minen wird eine Idee darüber, wie die Welt sein könnte, wenn sie einen Moment lang weniger Regeln hätte. Das macht die Legende nicht wahr, es macht sie erklärbar. Project Rainbow wirkt wie ein perfekter Codename für ein Experiment, das die Farben aus der Welt nimmt. Die Realität ist weniger geordnet. In den frühen 1940er Jahren bezeichnet Rainbow eine Reihe strategischer Kriegspläne. Papier, das Szenarien ordnet und Prioritäten festlegt. Später, in einem anderen Kontext, taucht derselbe Name in der Luftfahrt auf. Etwa im Kontext geheimer Aufklärungsprogramme und Radarsignaturen. Zwei Linien, derselbe Klang. Wer sie ineinander schiebt, gewinnt Drama, verliert aber Genauigkeit. Dass ein Wort zweimal benutzt wird, macht aus zwei Projekten kein einziges. Es macht aus einem Echo keinen Ruf. Namen sind nie nur Etiketten. Sie sind Behälter für Erwartung. Rainbow klingt sanfter als Defeat und geheimnisvoller als Plan. Man kann ihn in ein Gespräch werfen und er sammelt allein durch seine Wiederkehr Bedeutung ein. Die Legende nutzt das aus. Sie nimmt das Wort, das am besten zu ihr passt, und lässt die Teile weg, die nicht in ihr Tempo passen. Der nüchterne Hinweis bleibt: Gleichnamig ist nicht Gleichbedeutung. Legenden überlegen, wenn sie Bilder finden, die länger halten als ein Absatz. Bücher der 1960er und 1970er Jahre tragen die Geschichte vom Philadelphia-Experiment in immer neuen Regalen. Sie mischen Recherche, Spekulation, schlaue Fragen und ungeduldige Antworten. Ende der 1970er Jahre gelingt mit Charles Berlitz The Philadelphia Experiment, Project Invisibility. Ein Bestseller, der die Zutaten so verteilt, dass jeder etwas findet, das seinen Erwartungen entspricht. Und 1984 kommt der Film The Philadelphia Experiment ins Kino. Zwei Matrosen, ein Versuch, der außer Kontrolle gerät. Ein Sturz in die Zeit der 1980er Jahre. Es ist selbstverständlich Fiktion, aber Fiktion mit Reichweite. Sie liefert starke Bilder, die sich an Legenden heften, wie Markierung. Wer später Eldritch hört, erinnert eher Lichtblitze und Nebelschwaden, Männer, die im Stahl verschwinden, als Häfen und Daten. In den 1990ern knüpft die Montauk-Erzählung geheime Anlagen, Experimente an der Grenze der Wahrnehmung, Zeit, die sich benimmt, als wäre sie nicht von hier. Diese Geschichte behauptet nicht, die Eldritch zu sein, aber sie profiliert vom gleichen Vokabular. Vom gleichen Versprechen. Drei Jahrzehnte später sitzt dieselbe Geschichte in einem Keller in Indiana mit Eggewaffeln, Funkgeräten und einem Mädchen, das mehr weiß, als sie sagen darf. Stranger Things beginnt als Hommage und macht die Legende zur Pop-Ikone. Popkultur ist kein Archiv, aber sie ist ein Verstärker, der leise Behauptungen laut macht und sie über die Jahre hörbar hält. Wer die Legende nicht nur widerlegen, sondern auch verstehen will, sucht nach Kernen, die größer erzählt wurden. Neben dem Degaussing gibt es die Welt der Hochfrequenz- und Hochspannungsversuche an Schiffen und in ihrer Nähe. Wer einmal bei feuchter Luft einen feinen, bläulichen Saum an einer Kante gesehen hat, weiß, wie überzeugend ein Corona-Effekt aussehen kann, wenn man ihm eine Geschichte anbietet. In den 1950er Jahren wurde etwa die USS Timmerman zur Testplattform für Hochleistungsturbinen und elektrische Systeme umgerüstet. Anlagen, die unter Last so starke Vibrationen erzeugen, dass selbst das Deck spürbar mitschwankt. Wer dabei stand, spürte keine Legende, aber etwas, das sich leicht als Legende deuten ließ. Nicht alles, was spektakulär wirkt, ist übernatürlich. Nicht alles, was den Atem kurz enger macht, verlangt nach einem Portal. Hinzu kommen Installationen, die auffällig sind, ohne es sein zu wollen. Kabelstränge entlang eines Rumpfs, Messrahmen, Verteilerkästen, Anzeigen, die bei der Vibration wandern. Für Außenstehende sieht das aus wie ein Geheimnis. Für die, die mitarbeiten, ist es ein Kabel, das in einen Kasten führt, der eine Zahl produzieren soll, die morgen die gleiche ist wie heute. Zwischen beiden Sichtweisen liegt weniger als ein Meter Luft und mehr als ein Jahr Vorbereitung. Die Legende lebt im Dazwischen. Legenden bleiben aus Gründen, die mit ihrer inneren Logik zu tun haben und mit unserer. Sie füllen Lücken und der Krieg lässt Lücken, weil Geheimhaltung zur Methode gehört. Erinnerung lässt Lücken, weil sie ergänzt, was sie sich wünscht. Und Technik lässt Lücken, weil sie Effekte erzeugt, die nicht jeder deuten kann. Dazu kommen Namen, die glänzen. Einstein ist ein Wort, das Türen öffnet, auch dann, wenn dahinter kein Labor steht, das zu einer Erzählung passt. Und schließlich gibt es die romantische Ökonomie des Rätselhaften. In einer Welt, die immer mehr erklärt, bleibt die Sehnsucht nach dem, was sich nicht fügt. Manchmal erzählen wir eine Geschichte nicht trotz ihrer Schwächen, sondern wegen ihnen. Weil wir im Erzählen die Welt kurz verschieben dürfen. Das Legendenbleiben heißt nicht, dass sie gewinnen. Es heißt, dass sie Aufgaben haben, die nüchterne Fakten nicht übernehmen wollen, Spannung, Trost und Staunen. Wer mit ihnen arbeitet, kann beides wahren. Das Bedürfnis nach einem guten Rätsel und die Verpflichtung zu sagen, was belegbar ist. Nicht als Gegner, sondern als zwei Stimmen in einem Chor, die einander Grenzen ziehen und Freiräume lassen. Zwischen Magnetfeld und Mythos stehen Personen mit festen Arbeitszeiten und mit müden Rücken. Ein Schiff, das eine Mine nicht auslöst, schreibt kein Kino, aber es schreibt Heimkehr. Ein Logbuch ist spröde in seiner Sprache, aber es trägt die Spur von Tagen, an denen niemand starb. Es lohnt sich, diese Ebene immer wieder in den Vordergrund zu holen, nicht um die Legende zu verspotten, sondern um ihr den Platz zu geben, der ihr zusteht. Neben der Geschichte derer, die mit Kabeln, Schraubenschlüsseln und Messrahmen dafür sorgen, dass Geschichten überleben, weil Menschen es tun. Das Philadelphia-Experiment, so wie es am lautesten erzählt wird, handelt in seinen stärksten Momenten nicht von Maschinen, sondern von Angst, vor Unsichtbarkeit, vor Kontrollverlust, vor dem, was Technik tun könnte, wenn sie niemand mehr an der kurzen Leine hält. Die nüchterne Gegenerzählung handelt von Kontrolle, von der Entscheidung, was eine Zahl bedeuten darf, von Prozeduren, die aus dem Unbestimmten eine Kante machen. Zwischen beiden liegt die Arbeit, die ihr hier hört. Zuzuhören, zu prüfen, zu trennen und trotzdem das Staunen zu behalten, das uns solche Themen bringt. Okay, wenn ihr jetzt gespannt zugehört habt und zugehört, geprüft und getrennt habt, dann seid ihr schon mal gut im Bilde über das Thema. Aber um euch das Ganze noch etwas leichter zu machen, gibt es wie immer unsere Rubrik Snacks FM.
Erstens, unsichtbar für Minen heißt nicht unsichtbar. Degaussing neutralisiert die magnetische Signatur eines Stahlschiffs, um magnetische Minen nicht auszulösen. Das hat nichts mit optischer Tarnung zu tun und verändert auch kein Radarbild. Die Wirkung ist technisch und eng begrenzt und genau deshalb so nützlich.
Zweitens, Einstein war nicht der Zauberer. Albert Einstein war in Kriegsjahren Berater für theoretische Fragen rund um Explosionen und Druckwellen. Das Office of Naval Research, dem in vielen Legenden zentrale Rollen zugeschrieben werden, wurde erst 1946 gegründet, nach dem angeblichen Experiment. Große Namen polieren Geschichten, aber sie ersetzen keine Belege.
Drittens. Logbücher statt Legenden. Die Route 1943. Für Herbst und Winter 1943 sind Shakedown bei Bermuda, Einlaufen in New York, Abstecher nach Norfolk, Konvoi nach Casablanca und Rückkehr dokumentiert. In dieser Kette ist kein Platz für ein Philadelphia-Norfolk zurück in Minuten. Routen sind stur und genau das macht sie so zuverlässig.
Viertens. Randnotizen, keine Beweise, die Varro-Edition. Die Varro-Abschrift von Jessops Buch macht anonyme handschriftliche Kommentare sichtbar und verleiht ihnen scheinbar Gewicht. Doch sie multipliziert nur eine Geschichte, die anderswo erfunden wurde. Ein kommentiertes Buch ist ein Objekt, kein Experiment.
Fünftens. Kein Geisterschiff. Die USS Eldridge verschwand nicht in einem Portal, sondern wurde nach dem Krieg an Griechenland übergeben und fuhr dort als Leon weiter. Das Schiff hat ein langes, dokumentiertes Dienstleben. Ein nüchternes Ende für eine schillernde Erzählung.
So, Tim, ich weiß ja nicht, wie physikalisch du so bewandert bist, weil als ich von dem Experiment gehört habe, also natürlich glaube ich nicht an Teleportation, beziehungsweise, was heißt glaube ich nicht? Ich glaube, das ist gar keine ideologische Frage, sondern rein eine Frage an das Vertrauen in die aktuelle Wissenschaft, beziehungsweise vor allem damalige Wissenschaft. Aber kannst du dir vorstellen, dass sowas möglich sein wird jemals? Also ich weiß nicht, dass man Objekte zumindest teleportieren kann. Und ich meine jetzt keine 3D-Drucker.
Ja, aber 3D-Drucker hat ja immer, wie nennt man das dann da, Materie, die er druckt. Und ich glaube, beim Teleportieren, du musst ja auch, die Materie geht irgendwo weg und die kommt wieder irgendwo hin. Aber der Weg muss ja zurückgelegt werden irgendwie. Also so, wenn ich, wie ich jetzt Physik oder die Welt verstehe, dass wenn du da was wegnimmst, tust du es ja irgendwo hin und ich glaube, du kannst es jetzt aber nicht völlig ohne jegliche Verbindung geografisch woanders hin tun. Das, nee, glaube ich nicht. Ja, okay. Also ich habe halt wirklich absolut keine Ahnung von Physik und das war eines dieser Fächer, die ich abgewählt habe. Und also ich habe aufgehört, Physik zu verstehen, als ich nicht mehr einfach nur Würfel in Wasser erhitzen musste.
Würfel?
Hat das nicht gemacht, so wie verhält sich dieser Metallwürfel in kochendem Wasser? Und verbinde mal diese zwei Punkte und drück dann auf den Knopf, oh Licht. So, das war doch einfach so in der 9. Ja. Klasse oder wann das war. Aber da, nee, ich glaube einfach, nee, ich habe trotzdem das Gefühl, das passt irgendwie nicht. Ne? Ist ja wie mit diesen, wenn wir mal so Reisen nehmen und jetzt wissenschaftliche Dokumentationen wie Star Trek oder Star Wars hinzuziehen, da ist ja auch so, dass die von Punkt zu Punkt. Das guckst du so geschockt.
Entschuldige, ich habe nie gerade drüber nachgedacht.
Aber da gibt es ja auch mal den Warp-Antrieb und den Hyper-Antrieb und was weiß ich. Und da habe ich dann auch gedacht, so, boah, cool, ist aber bestimmt möglich, dass wir eines Tages so wie Star Wars durch die Gegend fliegen. Und dann liest dann immer so recht nüchterne Berichte darüber, wie qualvoll man so stirbt, wenn man so und so reist oder das und das tut. Oh. Und dann gibt es ja immer diese Theorien dann vom Wurmloch, dass du von diesem einen Punkt zum anderen kommst, aber eine Abkürzung nimmst. Also du bist dann auch nicht einfach da und da am anderen Ort, sondern du nimmst halt einfach eine Abkürzung. Und vielleicht, weil es, vielleicht ist es da ja auch so passiert, dass ein lokales Wurmloch entstanden ist, oder dass es einfach durchgefahren ist. Ne? Aber es ist nicht so, dass es einfach weg war. Das hat, wenn dann, einen realen Weg zurückgelegt. Aber andererseits, wenn das so genau dokumentiert ist, ist es ja tatsächlich fast unmöglich, das getan zu haben. Aber jetzt packen wir alle mal die Alufolie aus und bauen uns lustige Hütchen daraus, denn nur weil es dokumentiert ist, heißt es, dass es so passiert ist. Oder hier baue ich so Musik ein, die mystisch ist.
Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage.
Könnte ja auch manipuliert sein. Also,
Area 51-mäßig.
Genau, ne? Also das ist jetzt natürlich, wenn
die da oben am Nordpol, die da wissen oben, alle Bescheid.
Ja, aber das ist jetzt natürlich so, wenn ich sage, in anderen Fällen, wo es mir passt, sage ich dann so, ist auch eindeutig belegt mit Dokumenten jetzt, wo ich mir denke, so, ich hätte gern, dass es anders wäre, dass es Teleportationen gibt. Da könnte es ja auch gefälscht sein. Ne? Also das ist natürlich ein Narrativ, das in beide Richtungen genutzt werden könnte. Deswegen, klar, kann natürlich jetzt das da gefälscht sein, aber vertrauen jetzt mal in eine saubere Dokumentation. Wäre es ein deutsches Schiff, wäre es auf jeden Fall sauber dokumentiert worden. Aber es ist ein US-Schiff, deswegen weiß ich nicht.
Tim, das machst du schon wieder jetzt. Auf damit mit dem US-Bashing.
Nein, aber das ich glaube, den USA würde ich eher zutrauen, so krasse Experimente zu machen und das dann eben so zu vertuschen.
Ja.
Aber könntest du dir vorstellen, dass ein Olaf Scholz oder Angela Merkel irgendwie so ultra krass coole Kriegsschiff-Experimente vertuschen können. Das ist einfach so, die Glaubwürdigkeit fehlt wahrscheinlich, weil wir kein Hollywood haben. Nicht, dass ich nicht glaube, dass das eine Merkel oder Ken Scholz...
Die konnten schon viel verheimlichen.
Genau, können die schon, aber also, weil es halt keine Filmindustrie gibt. Es gibt keine krassen deutschen Filme, wo Jürgen Vogel ein Kriegsschiff nach Afrika teleportiert oder was auch immer. Deswegen traut man es uns einfach nicht zu. Aber weil es in jedem Hollywood-Film irgendwie passiert, dass man mit einem Auto vom Mond auf die Erde springt und dabei 5 Küken rettet, dass das Alltag dort ist. Und deswegen traut man denen das, glaube ich, zu. Deswegen glaubt jeder, boah, deren Geheimnisse sind so krass. Aber eigentlich werden die einfach nur sehr krass inszeniert von Hollywood. Und der Bundesnachrichtendienst in Deutschland wird halt nicht krass inszeniert in Filmen. Ich glaube, deswegen traut man es den USA zu, das zu tun. Ich glaube, das ist einfach so die Rezeption in der Popkultur der Einrichtungen dieses Landes. Und vielleicht können die auch sehr viel, aber das würden wir doch nie erfahren. So, sonst wäre es kein Geheimdienst, wenn wir es wüssten.
Ja, stimmt. Ja. Also ich sag dir ganz ehrlich, dadurch, dass ich jetzt auch, also in Physik jetzt leider nicht so bewandert bin, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Also vor allem, wenn es halt sowas... Es gibt ja Wurmlöcher, oder?
Also ich weiß gar nicht, ob man die nach... Da bin ich jetzt auch nicht weltraumig genug, ob die jetzt nachweisbar sind oder ob man die...
Gut, aber es gibt was dem irgendwie ähnelt, wo man davon ausgeht, dass das sein könnte.
Ich meine, genau, das ist wie so schwarz, also irgendwas, was weit weg ist, wo man jetzt nicht reinfährt und mal guckt, ob man hinten wieder rauskommt.
Genau. So, es gibt sowieso so viel, was wir irgendwie gar nicht erklären können. Und ich kann mir schon vorstellen, dass... Also dadurch, dass... wir als Menschen die Welt oder unsere Umwelt jetzt nicht nur im Sinne auf die wirklich Natur, wie man jetzt irgendwie denkt, Bäume, bla bla, so, ne? Genau, nicht nur darauf bezogen, sondern wirklich jetzt auch mal so auf die kleinen, also atommäßig kleinen Partikel und Verbindungen und wie alles irgendwie zusammengesetzt ist, dass sich das vielleicht auch, also jetzt wirklich aluhutmäßig, aber so, dass das sich vielleicht mit der Zeit auch verändert und dass es vielleicht Sachen entstehen oder Sachen zufällig entstehen können, die dazu beitragen können und das halt auch für uns einfach gar nicht erklärbar sein könnte. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt konkret bei diesem Beispiel vom Philadelphia-Experiment der Fall war, aber ich würde nicht sagen, dass sich das außerhalb des Möglichen liegt. Es wäre halt ein krasser Zufall, wenn es halt genau ein Kriegsschiff wäre und die US, wie du schon gesagt hast. Und, ne?
Ja, weil du schon den 3D-Drucker angesprochen hast. Ich glaube, es wäre schon möglich, dass du einen richtig ultra krass guten Scanner hast, der ein Schiff komplett durchscannt.
Und dann zerstört.
Ja, ihr kannst ja beim Scannen zerstören.
Ja.
Oder zerschmelzen, was auch immer. Das Material sammeln und mit diesem Scan das 1:1 wieder aufbauen. Mhm. Dann wären aber dann, wenn er dann weiß, okay, das Material, was ich gesammelt habe, so das, was dann irgendwie, also ne, wir sind ja alle dann bloß irgendwelche Elemente und Atome und ne, Wasser, Eisen, was auch immer. Er kann es wieder drucken und dann ist der Mensch wahrscheinlich dann, den er dann druckt, auch nur eine Hülle, ne? Also ja. dass er keine Seele mitnimmt. Das kann ich schon vorstellen, aber sonst, wir verstehen oder ich verstehe die Welt so, dass die Physik verstanden wird von Menschen, die Physik verstehen. Und dass diese Gesetze, die Naturgesetze, gelten ja überall. Das heißt, wenn wir dann jetzt von irgendwelchen krassen Aliens sprechen, die mit Pfannkuchen auf der Erde fliegen, für die gelten die Gesetze auch, weil die im selben Universum wie wir leben. Das heißt, die können ja auch nicht teleportieren. Die sind an die gleichen Gesetze gebunden wie wir. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob sowas dann irgendwann mal rausgefunden wird. Ich glaube eher dann, dass es sowas wie mit ne, 3D-Drucken oder ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der LHC, der Large Hadron Collider bei CERN in der Schweiz, wo die Welt Angst hat, dass sie ein schwarzes Loch bauen in diesem kilometerlangen Kreis, wo die Teilchen beschleunigt haben.
Okay.
Und alle dachten, wenn diese Teilchen kollidieren, die wollten ja so den Urknall nachvollziehen, indem sie zwei winzige Teilchen aufeinander prallen lassen mit hoher Geschwindigkeit und dann, boom, entsteht ein Universum oder ein schwarzes Loch und die Welt geht unter. Das war so die Angst. Wenn man sowas vielleicht irgendwann mal kontrollieren kann, dass man ein Wurmloch, ein schwarzes Loch bauen könnte, wie gesagt, totaler Noob, was das betrifft, dann kannst du vielleicht wirklich einfach sagen, so hihi, hier ist mein Schiff und wir schießen jetzt da auf dieses Haus und dann fahren wir durch unser Wurmloch und tauchen woanders wieder auf. Mhm. Aber dann würdest du ja den Raum manipulieren. Und vielleicht geht dann wirklich die Welt unter. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall von unseren 6 Milliarden Hörern haben wir, glaube ich, 4 Milliarden verloren, die alle Ahnung von Physik haben. Und wir entblößen jetzt gerade, dass wir vielleicht doch darauf beharren sollten. Weißt du was? Wir teleportieren uns einfach nackt in den Supermarkt und klauen 120 Euro.
Das ist das, was wir können. Ihr könnt Physik. Also viel Spaß. Klärt uns gerne auf, wenn ihr mehr über sowas wisst. Wir machen weiter. Am Ende stehen 2 Erzählungen nebeneinander, ohne dass eine die andere auslöschen muss. Die eine erzählt von Männern auf einem Deck, von Licht im Nebel, von einem Summen, das etwas verspricht, das niemand laut aussprechen kann. Sie handelt von einem Moment, in dem sich die Welt verengt und von der Vorstellung, dass es Orte gibt, an denen man für einen Augenblick aufhört zu sein. Die andere ist leiser. Sie führt durch Häfen und Daten, durch Shakedown und Konvoi, einlaufen und auslaufen. Ohne dramatische Wendungen, aber mit einer Hand, die man halten kann. In ihr rettet eine Zahl Leben, nicht eine Vision. Beide Erzählungen sagen etwas über uns aus, dass wir das Rätselhafte lieben und die Ordnung brauchen. Dass wir von Maschinen oft mehr erwarten, als sie uns schulden und von einem Protokoll genau das, was es uns geben kann. Das Philadelphia-Experiment, so wie es erzählt wurde, ist eine gute Geschichte. Und sie verdient es, gut erzählt zu werden. Mit Bildern, die tragen und mit Sätzen, die nicht mehr versprechen, als sie halten. Die belegbare Geschichte verdient es ebenso, immer wieder gehört zu werden, weil sie die Männer und Frauen zurückholt, die in Werkhallen an Kabeln arbeiteten, damit irgendwo eine Mine nicht auslöst. Dazwischen bleibt Platz für das, was euch zu diesem Podcast bringt. Die Lust hinzusehen, hinzuhören, nachzufragen und mit einer ruhigeren, festeren Vorstellung von der Welt ins Licht zu treten. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt unsichtbar.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
Oh, that's